ARD.
Jetzt steckst du dir noch was in den Mund, kurz bevor wir die Aufnahme starten. Hier einmal mit Profis arbeiten.
Okay, cool, bin
fertig. Kann losgehen?
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Mein Name ist Udo Lindenberg und das ist der Podcast Hut oder nicht Hut. Nein, das ist natürlich 63 Hektar mit Maja Muckwitz und
Andreas Kuhlage. Jetzt hast du mich gerade durcheinander gebracht, weil ich dachte, ich muss mich selber vorstellen.
Wie lange machen wir schon
Andreas
diesen Podcast?
Genau, mit Andreas Kuhlage. Hi, wie cool ist die Lage? Ich probiere es nochmal.
Nein. Sehr cool. Mir geht es hervorragend. Ich musste ein bisschen früher aufstehen heute, weil wir heute unter besonderen Umständen aufzeichnen. Dazu aber gleich mehr. Und ich bin extra angereist für diesen Podcast, um mit dir und unserem speziellen Gast hier im Studio zu sein und den Podcast aufzuzeichnen. Wie geht es dir?
Auch sehr gut. Wir Landwirte und Landwirtinnen antworten ja immer mit dem Wetter, wenn wir gefragt werden, wie es uns geht. Und aktuell würde ich sagen, das Wetter nervt, weil es regnet und wir wollen eigentlich ganz viel schaffen auf den Feldern. Wir sind gerade noch mit der Zuckerrübenernte beschäftigt und auch am Kartoffelroden und wir wollen mit der Getreideaussaat anfangen oder die zumindest beenden. Also da ist richtig viel los und wenn die Felder so nass sind, dann geht das nicht. Aber mir geht's gut.
Ganz ehrlich, das ganze Jahr über haben wir immer gehört, es gibt nicht genug Regen, es gibt nicht genug Regen, jetzt gibt's mal genug Regen, jetzt ist auch wieder nicht recht.
Ja, ich sag dir, so ist das nun mal.
Das hier ist der beste Landwirtschaftspodcast auf der ganzen Welt. Er heißt 63 Hektar. Wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann macht es unbedingt und erzählt bitte allen anderen davon. Wir versuchen so ein bisschen Landwirtschaft und Verbraucher wieder einander ein Stückchen näher zu bringen.
Brücken zu schlagen.
Oh, das hast du schön gesagt.
Schönes Wort, ne?
Oh, Brücken schlagen ist toll.
Wollen wir noch genau unseren Namen erklären, 63 Hektar? Oder glaubst du, jetzt in der zweiten Staffel hat es schon jeder einmal gehört?
Ich glaube, das hat jeder geschnallt, ne? 63 Hektar ist die Größe eines durchschnittlichen landwirtschaftlichen Betriebes in Deutschland.
Yes.
Wuhu! Setzen eins, Kuhlage.
Ja, wir arbeiten immer noch mit Rubriken.
Ja.
Darf ich damit schon anfangen?
Gerne.
Oder wollen wir erst noch mal Feedback?
Also ich würde viel lieber, ich kann es kaum aushalten, weil ich habe hier so schöne Nachrichten bekommen über Instagram. Die möchte ich unbedingt vorlesen und sie gehen auch ganz schnell. Hier, Alisa hat mir geschrieben über Instagram, ich liebe euren Podcast. Natürlich bekommen wir auch Kritik und ihr dürft uns auch gerne Kritik an diesem Podcast schicken. Die lesen wir aber nicht vor, die ignorieren wir natürlich.
Nee, ich habe welche mitgebracht natürlich.
Okay.
Denn ich beschäftige mich gerne mit Kritik. Und ich wollte an dieser Stelle auch einmal sagen, wir veröffentlichen ja auch immer, wenn es zu einer neuen Folge kommt, ein paar Posts auf Instagram auf der NDR1 Niedersachsen Instagram-Seite.
Mhm.
Und ich wollte noch an dieser Stelle sagen, dass ich das nicht, also es geht nicht nochmal durch meine Hand, ich gucke mir das nicht an, ihr dürft mich da zitieren und das macht ihr auch. Und meistens sind da so ein bisschen, vielleicht Aussagen, die so ein bisschen kitzeln, also die man interessant findet oder wo man vielleicht irgendwie einen Nerv trifft.
Und zugespitzt.
Zugespitzt, das Wort habe ich gesucht. Und der letzte Post ging darüber, dass ich gesagt habe, dass viele in der Landwirtschaft unter einem Burnout leiden oder dass es schwer ist und dass mentale Gesundheit ein Ding ist und dass ich finde, dass das unsere Generation vielleicht besser machen könnte. Mhm. So habe ich das formuliert und da wurde irgendwas von mir zitiert. Und daraufhin hat sich ein Landwirt bei mir gemeldet und hat Folgendes geschrieben. Und wann geben die jungen Leute Gas, also hacken in Teer und erschaffen mal so richtig was oder entwickeln irgendwas weiter, schwitzen im Kopf und Körper? Wann wagen sie was, ohne dabei die Wohlfühlatmosphäre vorne wegzuschieben? Wann machen sie mal Überstunden und gehen an die Grenzen und vor allem darüber hinaus? Denn hinter der Grenze gibt's noch so lange keinen Herzinfarkt. Andere Leute machen Work-Life-Balance par excellence und erkranken trotzdem bitterlich. Habe Gesprächsbedarf.
Oh, ich spüre eine gewisse Leidenschaft in diesen Worten, eine gewisse Erregung. Wenn ich meine Meinung dazu äußern darf.
Wollte ich gerade nachfragen, was ist deine Meinung dazu?
Also tatsächlich ist das, glaube ich, so ein Ding zwischen den Generationen. Ich kenne das ja auch ein bisschen von meinem Elternhaus, von meiner Mama, die auch gesagt hat, ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Früher war alles viel schwerer.
Ich finde es übrigens richtig süß. Du redest richtig oft über deine Mama und ich sag auch, erwähne auch ganz oft meine Eltern.
Ja.
Also die scheinen uns geprägt zu haben.
Es ist wirklich so und tatsächlich habe ich auch ein bisschen was von dieser Einstellung mitbekommen, so dieses Arschbacken zusammenkneifen, jetzt zieh's durch. Auf der anderen Seite denke ich immer so, sie hat ja auch immer gesagt, wir wollen, dass ihr es mal besser habt als wir.
Mhm.
So. Und das bedeutet, dass wir eben nicht mehr so viel ackern müssen, dass wir nicht immer über jede Grenze gehen müssen, sondern dass wir auch mal rechtzeitig auf uns achten und sagen, jetzt ist auch mal genug. Ich spüre da so eine gewisse Ambivalenz, glaube ich auch. Auf der einen Seite wollen sie, dass die Jüngeren es etwas einfacher haben. Auf der anderen Seite merken sie, sie hatten es selber nicht so leicht. Ich glaube tatsächlich, dass sie, ist so ein, vielleicht so ein psychologisches Ding. Ich komme jetzt mal mit so einer küchenpsychologischen Analyse und glaube, dass sie es mit sich selber vergleichen und dann denken, oh, so gut wie die hatten wir es nicht. Und das wurmt sie ein klein bisschen. Ja. Aber eigentlich wollen sie, dass wir es besser haben, oder?
Ich glaube auch, also was ich jetzt diesemjenigen gerne antworten wollen würde, in vielen Fällen, also in den meisten Aussagen, widersprechen wir uns gar nicht. Also ich habe auch nichts dagegen, mal über die Grenze zu arbeiten und mal richtig doll zu schwitzen und körperlich anzupacken und das auch mal über einen längeren Zeitraum vielleicht. Aber es ging mir auch um dieses Hamsterrad, dass man krank arbeitet, dass man vielleicht auch gar nicht den Platz hat, über Gefühle oder über Arbeitung zu sprechen, sondern dass das wieder normaler wird, dass man auch mal eine Schwäche hat. Und wenn wir die Chance haben, es besser zu machen, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass es geht, dann finde ich es schön, wenn man der Generation auch den Platz lässt, da was verändern zu können auf dem Hof und dass man dann nicht als faul abgestempelt wird.
Ja.
Okay.
Sehr schön.
Haben wir ausgeholt, aber war mir nochmal wichtig, das zu thematisieren. Jetzt würde ich gerne weitermachen mit unserer Rubrik, dass ich dir einen Fachbegriff vor die Nase lege und du mir den erklären musst.
Ja.
Ja, bist du bereit?
Ja. Ich bin bereit, sowas von bereit.
Okay. Schleppschuh.
Schleppschuh. Ist das ein etwas verulkender Begriff von jemandem?
Was?
Ein verulkender Begriff.
Du bist
also ein verhohnepiepelnder Begriff. Von jemandem, der sehr langsam geht, der seine Schuhe schleppt, der so schlurft.
Ah, dann wäre ich das gewesen, weil mein Reitlehrer hat mir immer gesagt, heb deine Schuhe,
ja.
Weil ich mit meinen Reiterstiefeln immer über den Boden geschrappt bin.
Das kennen wir, glaube ich, alle
das
so.
Das ist aber sitzt falsch.
Grade,
du bist ganz falsch. Falsche Richtung.
Hat das was mit einem Tier zu tun?
Auch nicht. Wir sind in der Landtechnik, vielleicht kann ich das schon
mal
erwähnen.
In der Landtechnik, natürlich. Ja, jetzt wird es klar. Jetzt ist natürlich ganz offensichtlich, was es ist. Es ist etwas, was man hinten an einen Trecker ranhängt, das hinterher geschleppt wird und deswegen wird da so eine Art, ich sag mal so eine Art Pflügen-Vermulchungsgerätschaft dort hinten benutzt und die
nennt man Schleppschuhe. Also ein bisschen Fachbegriffe reinwurschteln, vielleicht wird es dann fachlicher.
Unser Gast, der hier nebenbei schon zuhört, der möchte ein bisschen im Boden versinken. Wie schlägt den Kopf gegen die Wand, weil er natürlich weiß, was es ist. Was ist es denn?
Ja, also es geht um Gülleausbringungstechnik und wir wollen ja nicht, dass Gülle in der Luft landet, sondern im besten Falle im Boden. Und deswegen haben wir ja auch schon sowas wie den Prallteller oder diesen Schwenkverteiler verboten.
Wer kennt ihn nicht?
Kennst du noch diese Bilder, wo die Gülle so über die Felder geschleudert wird? Genau, das dürfen wir alles nicht mehr machen, sondern wir müssen nach der Gülleverordnung die Gülle bodennah ausbringen. Und deswegen gibt es mittlerweile diesen Schleppschuh. Ich kann jetzt vielleicht ein bisschen versuchen zu erklären. So ein Güllefass, wenn es übers Feld fährt, hat hinten Schläuche und an diesen Schläuchen sind diese sogenannten Schleppschuhe oder Kufen, die Gülle ganz bodennah ausbringen.
Ah, das wird nicht mehr so durch die Gegend
geflundert.
Also.
Nee.
Nein.
Jetzt müsste man sehen, welche Handbewegung du machst, aber nee, es geht.
Schade, weil ich fand das immer spektakulär, weil es war so eine Riesensauerei und ehrlich gesagt stehe ich ein bisschen auf Sauerei und dachte mir so, boah, irgendwie so, wie gerne würde ich da mal den einen oder anderen Menschen, den ich nicht mag, so dahinter so einen Güllewagen stellen.
Ist nicht mehr möglich.
Jetzt muss man ihn unter den Schleppschuh legen und das ist wirklich nur halb so viel Spaß.
Mhm. Ja. Wollen wir jetzt unseren Gast vorstellen? Vielleicht kann er da noch mal ein bisschen mehr ausholen und den Schleppschuh auch noch mal erklären.
Und vielleicht auch zu unserer Hörerfrage eine Antwort geben. Aber wir sollen ihn natürlich vorstellen, wie es ihm gebührt. Denn er ist Social Media Star, er ist Fernsehstar, er ist ein Pferdeflüsterer, Innovationsvorreiter, Künstler
Pionier.
In der Landwirtschaft. Er ist nebenbei auch noch Landwirt. Und sein Name ist Malte Messerschmidt. Ihr kennt ihn besser als den Bauernbengel auf Instagram. Hallo Malte.
Hallo ihr beiden.
Hi, schön, dass du da bist.
So, Schleppschuh.
Kannst du mir da nochmal helfen? Wie würdest du das so beschreiben, dass es so richtig so klingt? Ah, jetzt habe ich es verstanden. Oder ging das?
Es gibt ja einmal den Schleppschlauch. Da wird quasi der Schlauch entweder kurz über dem Boden oder am Boden lang gezogen. Und der Schleppschuh ist wirklich so ein bisschen eine Kufe. Der ritzt die den obersten Zentimeter des Bodens ritzt er so ein bisschen an und sorgt dafür, dass die Oberfläche ein bisschen geöffnet ist und die Gülle sofort in die Krume einziehen kann, wo sie vom Bodenleben dann verfügbar gemacht wird und ja, 100% wirken kann.
Perfekte Ergänzung. So meinte ich das.
So, ja Mensch Malte, es ist so toll, dass wir dich endlich mal da haben, weil ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ziemlich gut, weil ich folge dir auf Instagram und finde dort ganz toll, was du machst, weil du bist sehr authentisch, du erklärst dort Sachen, die in deinem Betrieb passieren, du bist auf dem Feld, du bist auf dem Maishäcksler, auf dem Träger, in der Ackerfurche, du bist auf dem Fahrrad unterwegs, zwischendurch auch mal eine kleine Party, zwischendurch ein Bierchen mit Freunden. Also wie man sich das Landleben vorstellt. Aber ehrlich gesagt, denke ich manchmal, ist es wirklich so perfekt, weil du hast auch immer so ein Karohemd an, du siehst gut aus, du bist wunderbar frisiert und du lächelst immer. Also wenn man so eine Kampagne für Bauern drehen müsste, für die Landwirtschaft, dann wärst du wirklich der perfekte Protagonist dafür. Gibt es auch mal Tage, wo Malte keinen Bock hat?
Ja, die gibt's durchaus. Und es gibt auch mal Tage, wo ich sage, ich habe heute keinen Bock auf Social Media. Und da mache ich das auch nicht. Und das ist das, was mir so gut gefällt an meinem Beruf. Ich mache mein Ding, ich bin mein eigener Herr. So, und wenn ich jetzt heute Lust habe und ich mir denke, boah, heute möchte ich mal erklären, wie die Gas in den Boden kommt und wie das alles so funktioniert, dann mache ich das. Und wenn ich dann morgen weniger Lust habe, mich zwingt ja keiner. Und letztendlich habe ich da nur an mich meine eigenen Erwartungen.
Ja.
Wollen wir trotzdem kurz vor die Hörer und Hörerinnen im Radiosender einmal erklären, von welchem Hof du kommst und wie wir uns das so vorstellen können?
Bitte.
Ja, wie schon gesagt, Malte Messerschmidt, mein Name. Ich bin jetzt 24 Jahre jung, komme aus dem wunderschönen Eimen im Weserbergland. Das ist so zwischen Hannover und Göttingen. Grob gelegen und 350 Seelen. Dort habe ich oder übernehme ich in Zukunft den Familienbetrieb. Wir bewirtschaften.
Jetzt musst du sagen, welche Generation? Das ist doch jeder, in welcher Generation jetzt?
Das ist eine sehr spannende Frage, habe ich mich viel mit befasst. Theoretisch bin ich die fünfte Generation in diesem Namen. Den Betrieb gibt es schon seit, da habe ich 1576 was Urkundliches. Um 1400 gibt es aber schon Erwähnungen von der Hofstelle. Schon, ja, Traditionsgeschichte.
Okay, und was baut ihr an? Ich glaube, das ist auch immer schön zu hören.
Oh ja, das hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Wir sind aktuell sehr divers aufgestellt. Wir bauen an Weizen, Raps, Gerste, Mais, Ackerbohnen und Chia. Letztes Jahr hatte ich auch noch den Hanf in der Folge. Mache auch immer so ein bisschen, habe eben auch noch einen Teil Grünland, baue dann auch noch ein bisschen Blühstreifen an und mache eben aber auch noch viel mit Zwischenfrüchten.
Also, wenn ich das mal als Laie zusammenfassen darf, alles mit Körnern.
Richtig.
Ja, das ist spannend. Darüber reden wir gleich. Das mit den Chiasamen finde ich ganz besonders spannend. Und du hast gesagt, du übernimmst demnächst den Hof. Das heißt, du arbeitest da jetzt schon, aber bist noch nicht der Boss.
Naja, wenn mein Vater jetzt hier sitzen würde, dann würde er schmunzeln. Er macht die Buchhaltung, ich mache Organisation, Einkauf, Verkauf und die betrieblichen Abläufe. Sage, ich will das machen, dann machen wir das. Ein Stück weit bin ich wie der Boss, nur habe...
Nur darfst du noch nicht sagen.
Nur noch nicht die alleinige Kontovollmacht.
Ja.
Ich wollte gerne, du hattest es ja auch am Anfang schon gesagt, wir wollten noch einmal, oder ich würde es gerne von dir hören, weil wir über die Hörernachricht geredet haben und du ja so einer von der neuen Generation bist. Was würdest du sagen, wie geht's dir denn mit der Work-Life-Balance? Findest du hast es im Griff?
Habe ich absolut nicht im Griff. Weiß nicht, mein Tag beginnt eigentlich so, ich stehe morgens auf, dann...
Wann?
Oh, ganz unterschiedlich, was gerade so ansteht. Wenn jetzt mal so ein verregneter Tag ist und dann sage ich mir auch, und da waren ein paar lange Nächte, dann sage ich mir auch so... Wecker aus, Rollladen runter, die Augen gehen auf, wenn die Augen aufgehen. Dafür bin ich mein eigener Herr. Und dann schlafe ich auch einfach mich mal wieder aus und das sind eben doch Phasen,
die man braucht. So bis 7 Uhr morgens dann ist so ausschlafen.
Nee, das kann dann auch schon mal vielleicht sogar 10 werden. Das weckt jetzt vielleicht auch ein falsches Bild, aber dafür mache ich dann auch, wenn ich dann abends feststelle, Mensch, das Wetter ist gerade passig. Ich möchte jetzt irgendwo nochmal in meine Bohnen gucken oder der Regen drückt, wir müssen noch irgendwie aussehen. Dann mache ich dann halt auch mal bis morgens um 2 oder jetzt vor 2 Tagen habe ich Körnermais gedrillt, also den Weizen nach Körnermais gedrillt. Das war dann morgens um 6:30 habe ich mich dann ins Bett gelegt und die Nacht durchgemacht und dann meinte der Zeitungsbote, oh, bist schon auf dem Bein? Ich sage, nee, ich gehe ins Bett.
Und wenn du so ein bisschen länger schläfst, kriegst du dann mal so einen komischen Kommentar von deinem Papa, der sagt, Junge, also wir sind früher ein bisschen eher aufgestanden.
Nee, der sagt dann eher, du armes Schwein.
Schön.
Mein Vater ist ja auch im Betrieb aufgewachsen, hat dann die Meisterschule gemacht und hat den Betrieb gerade übernommen. Da hat er leider einen betrieblichen Unfall gehabt. Und deswegen ist die Situation bei uns ein bisschen speziell. Für mich ist es ganz normal, ich bin damit aufgewachsen und für mich ist es was ganz Normales, dass ja, mein Vater im Rollstuhl sitzt. Das ist für mich jetzt, ob Dana jetzt läuft oder Maler sitzt im Rollstuhl, sonst ändert sich an der ganzen Sache gar nicht. Er macht eben noch einen Job als Industriekaufmann und wir machen den Betrieb quasi im Nebenerwerb und dadurch bin ich halt früh da reingekommen, habe so ein bisschen quasi die Beine ersetzt und habe früh viel Verantwortung übernommen und das hat es für mich einfach spannend gemacht. Ich habe einfach, neulich gab es da erst eine Diskussion drüber, Landwirtschaft zu machen, ohne es richtig gelernt zu haben. Ich habe ja die Ausbildung gemacht, ich bin ja auch im Studium, aber richtig so die Landwirtschaft für mich, das Gefühl dafür zu bekommen, das ist alles vor der Ausbildung gewesen. Das heißt, man lernt nicht das Schulwissen, sondern man denkt sich da rein.
Ja, lass uns doch mal zurückgehen, lass uns mal anfangen. Wann genau war der Punkt, an dem du gesagt hast, ja, Landwirtschaft, das mache ich, das ist meine Zukunft?
Lass uns die Frage umdrehen. Ich kann dir nicht den Zeitpunkt sagen, wo ich gesagt habe, Landwirtschaft, nee.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Es gab für mich nie einen anderen Gedanken als Landwirtschaft.
Ja?
Es war für mich immer das Heiligtum, das Schönste. Ich bin früher, Anekdote, erster Schultag, Malte sollte noch einen Zettel abgeben bei seiner Klassenlehrerin und ich habe mich ewig gemeldet. Und irgendwann war ich zu ungeduldig und dann habe ich gesagt, Frau Müller, dann, du gehst jetzt raus auf den Flur. Hin und her, Malte raus auf den Flur. Und dann die nächste Lehrerin, die dann da vorbeikam, entschuldigen Sie, wo ist denn der Rektor? Ihr, wieso? Ja, ich möchte gerne zum Rektor, ich will mich hier abmelden. Ich brauche das nicht. Opa wartet zu Hause. Ich will Bauer werden. Ich brauche das hier alles nicht. So, das wird mir heute immer noch gerne erzählt.
Heute studierst du, hast du doch
gebracht, ja. Genau, hätte auch, glaube ich, zu meiner Schulzeit nie ein Lehrer von mir gedacht, dass ich mal ins Studium starte. Aber ja, die Spätentschlossenen.
Das ist ja bei dir auch ähnlich gewesen, Maja. Ne? Du warst ja auch relativ früh dir darüber im Klaren, dass du in die Landwirtschaft gehst oder dass du das machst, ne?
Genau, also wir sind ja, ich bin ja auch die 11. Generation, ich weiß nicht, das trägt irgendwie immer so dazu bei, dass man irgendwie so weiß, oh, hier hängt eine Tradition dran. Und ich habe noch Geschwister, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe noch einen älteren Bruder und der hat eben schon ganz früh gesagt, dass er Fußballer wird. Und deswegen habe ich ganz früh gesagt, okay, wenn du es nicht machst, dann mache ich das und habe schon als kleines Kind immer angefangen zu sagen, ja, ich will auch, dass es weitergeht. Und wusste das auch schon ganz, ganz früh, ja.
Jetzt weiß ich ja, dass du auch Getreide und Körner und all sowas anbaust und Maja auch. Seid ihr Konkurrenten?
Also ja. Dieses Konkurrenzdenken, ja. Das ist auch ein großes Problem geworden. Ist ja quasi so, ist so ähnlich wie, über Geld spricht man nicht. So, das ist ja genauso so ein blöder Satz. So, wenn wir viel mehr über Geld reden würden, dann hätten wir viel weniger Hemmung, beziehungsweise dann würden wir alle viel besser weiterkommen. Und das finde ich so schön in der Landwirtschaft. Natürlich erntet jeder 12 Tonnen Weizen und ist immer besser als sein Nachbar. Aber da gibt es im...
Das versteht jetzt Kulang nicht. Er hat eine sehr, sehr hohe Zahl gerade gesagt.
Also. Ist das so? Ja?
Ja, für unsere Region.
Ich sitze hier als total allein und denke mir, 12 Tonnen Weizen, naja, ist normal.
Nein, also es heißt immer, nirgendwo wird so viel gelogen wie unter den Bauern. Aber es gibt eben auch viele Landwirte und da bin ich sehr froh drüber und da bin ich auch früh so ein bisschen rangekommen. Ich bin früher eingetreten in die GKB,
Gewerkschaft
für konservierende Bodenbearbeitung. Das bedeutet weg vom Pflug in Richtung nachhaltiger Humusaufbau, Direktsaatlandwirtschaft, Zwischenfrüchte, den Boden voranbringen und die Bodenfruchtbarkeit fördern. So, und
warum ist dir das wichtig, wenn ich da mal einhaken darf?
Weil unser Ackerboden ist mein Kapital, ist unsere Zukunft. Und nur von einem gesunden Boden kann ich eine gesunde Pflanze ernten. Und nur gesunde Lebensmittel, die von einem gesunden Boden kommen, machen auch gesunde Menschen.
Spannend. Aber ja, du hast jetzt betont, dass es auch um die Gesundheit der Menschen geht. Aber es geht auch um Geld verdienen. Ne? Da wollen wir ehrlich sein. Und du sagst in einer deiner Insta-Stories zum Thema Raps, jetzt hoffen wir mal, dass sich die Marktpreise positiv entwickeln. Da habe ich zwei Fragen. Wo guckt man das eigentlich nach? Gibt es irgendwie so eine Rapspreisbörse, wo man dann morgens sich reinklickt und dann weiß man, was heute der Raps kostet und dann verkauft man oder für den nächsten Tag? Und was bedeutet das, Marktpreise, wie die sich entwickeln? Kann das auch mal sein, dass sie sich schlecht entwickeln und du richtig Verlust machst?
Ja, das war, weiß nicht, wenn wir so die letzten, ich sag mal, von, wenn wir mal so 5 Jahre zurückgucken, da hatten wir Marktpreise, da hat man ja teilweise mehr Geld investiert, als man am Ende des Jahres verdient hat. Da haben wir dann auch irgendwo mal eine Tonne Gerste für 120 Euro verkauft und die Preise waren einfach so.
Ist das, das ist wenig?
Das ist im Vergleich, jetzt habe ich dieses Jahr meine Gerste verkauft für 240 Euro. Also für das Doppelte.
Mhm. Wow.
So, und
das können jetzt die Input Hörer nicht sehen. Ich will das mal ganz kurz sagen, das können die Hörer jetzt nicht sehen. Aber die beiden gucken sich jetzt an und unterhalten sich gerade wie zwei Experten. Und natürlich haben sie beide dasselbe Thema dann, ne? Ihr beide, ne? Ja.
Vielleicht kannst du Kuhlage noch mal mehr erklären, weil du immer so meinst, wo guckt man denn diesen Preis nach? Also genau, ja. Was beobachtest du da?
Also
genau?
Ich habe jetzt hier auf der Hinfahrt erst relativ lange mit einem meiner Händler telefoniert. Da ging es auch um das Thema Passion für die Landwirtschaft, weil der auch im Prüfungsausschuss sitzt und immer die Auszubildenden mit abnimmt. Und das war unter anderem auch Thema zufällig. Und dem schreibe ich eine WhatsApp und sage, hier, pass auf, das, für das und das brauche ich Preise in dem Zeitraum. Und dann bekomme ich da eben Preise für. Man kann aber eben auch ganz einfach an der Börse gucken. Getreide wird ja auch an der Börse gehandelt oder eben auch der Raps. Und dann muss man einfach so ein bisschen auch die Weltmärkte beobachten. Ist jetzt in Kanada vielleicht eine totale Dürre oder Frostausfälle, so sind da ein Drittel der Rapsernte kaputt gegangen, dann verkaufe ich natürlich erstmal noch nicht und warte noch so ein bisschen, okay, dann könnte der Preis nochmal hochgehen. Letztendlich Landwirt, wir sind ja auch wirtschaftende Betriebe, nur wir haben die Besonderheit, wir können nicht sagen, ich kaufe meine Komponenten ein für Preis X und habe feste Verträge für Preis Y und rechne dir unterm Strich aus, was werde ich dieses Jahr verdienen. So, wir sollen aufs Kilo genau mit unserem Stickstoff umgehen und sollen sagen, ich streue jetzt so und so viel Dünger und ernte dann eben meine 10 Tonnen Weizen.
Das sind diese EU-Verordnungen zum Thema Dünger, die ihr einhalten müsst. Ne?
Dieses Korsett, das wir tragen.
Das habe ich dir beigebracht.
Ja. Sehr gut aufgepasst.
Ja.
Dieses Korsett, das wir tragen. Und dann kommt zum Beispiel ein Jahr wie dieses, wir hatten total viel Regen jetzt am Ende und alle Leute haben gesagt, boah, was werden wir für Mais ernten? Der Mais, der wird so gut, ne? Und die Rüben, die werden richtig gut. Aber viel Regen bedeutet wenig Sonne und eine Pflanze ist wie eine PV-Anlage. So, viel Sonne, viel Stromertrag. Strom oder Sonne ist immer Energie. Mhm. Und Energie ist bei der Rübe dann der Zucker. Beim Mais ist es dann eben auch Ertrag oder Stärke und beim Getreide ist es dann am Ende auch Ertrag und Qualität, Proteingehalt, also der Nährwert des Getreides. Und deswegen gucken wir immer so aufs Wetter, denn jetzt hatten wir super viel Regen, aber wenig Sonne. Das heißt, wir haben am Ende gar nicht so gut geerntet, weil einfach die Sonne gefehlt hat.
Ich finde auf jeden Fall gut, ich muss einmal kurz reinpreschen, dass du einmal diesen globalen Markt angesprochen hast. Und mein Vater sagt jedes Mal, ja, da musst du noch mal mehr drauf eingehen, wie wir auf diesem Markt geschehen auf der Welt. Irgendwie wie klein Deutschland ist im Vergleich zu irgendwelchen anderen großen Ländern und diese Preise von den anderen Ländern beeinflussen unser...
Ja. Wenn in Deutschland die Hand ausfällt, merkst du weltweit gar nicht. Wir sind so ein kleines Licht. Deswegen, das sind wirklich so Kanada, Australien, Argentinien, Brasilien. Wenn da sich was an der Marktlage ändert,
ja,
dann gibt's wirklich, oder Russland, dann geht der Markt hoch, runter. Wenn der Chinese sagt oder Andeutung macht, dass er Getreide kaufen will oder Mais, das bewegt den ganzen Weltmarkt, weil China wirklich Millionen von Tonnen dann immer kauft und schiffeweise Getreide einkauft in verschiedenen Ländern. Und das ist ein super spannendes Thema, wo ich mich über Podcasts auch immer so ein bisschen weiterbilde. Da lese ich immer viel in dem Bereich. Ich habe mir jetzt erst ein Buch gekauft, leider auf Englisch. Das wird ein bisschen dauern, bis ich das durch habe. Da gibt es auch Weltagrar.
Aber du merkst, ne, es ist ein sehr, sehr großer Bestandteil unserer Arbeit, dann auch am Ende zu schauen, so wie handle ich denn mit dem, was ich geerntet habe. Und das war schön, dass du das jetzt hier einmal so
total, ich finde das wahnsinnig spannend. Und das ist ja auch so das, was sich an dem Berufsbild ja auch verändert hat. Das war ja so vor 30, 40 Jahren wahrscheinlich noch gar nicht so absehbar, dass man all das im Blick haben muss. Und ich stelle mir vor, wie du auf deinem Trecker sitzt, GPS navigierst, da durch deine Furche pflügst und nebenbei Podcasts hörst und die Weltmärkte verfolgst. Das ist ja, du bist ja wie so ein Börsianer, der nebenbei noch Mais häckselt, ne?
Im Prinzip ist es wirklich so weit gekommen und tatsächlich denkt man noch manchmal drüber nach, ob man vielleicht die Vermarktung outsourced und sagt, ich gebe lieber einem ein Stück vom Kuchen ab und der befasst sich damit, wirklich das Optimum rauszuholen, damit ich am Ende auch wirklich das vernünftiges Geld verdiene, denn das ist ja am Ende, ich kann jetzt nicht sagen,
Punkt,
so. Am Ende des Monats habe ich 2,5, 3,5 netto, gehe damit nach Hause, zahle meine Miete, sondern ich habe dann auch manchmal Jahre, da muss ich Geld beilegen. So, und das ist dann so, damit muss man dann einfach umgehen. Und ja, mein Opa, der hatte früher, was weiß ich, 4 oder 5 Aktenordner für den ganzen Betrieb über Jahre. So, und wir haben mittlerweile bei uns im Keller 2 Schwerlastregale stehen, wo die Dokumentation der letzten Jahre, die wir aufbewahren müssen, drin steht. Und
auch eine Regel, wir lieben Regeln. Genau.
Und man sagt immer, Bürokratie abschaffen. Und jeden Tag liest man irgendwo in irgendwelcher Zeitschrift, dass noch wieder eine Verordnung dazukommt, dass noch wieder etwas verschärft wird. Dann heißt es wieder, wir müssen das und das vereinfachen. Vereinfachen heißt aber in der Politik, du musst noch 10 Seiten mehr ausfüllen. Es wird nicht einfacher, aber wir haben es versucht.
Ja, auf gar keinen Fall.
Weil wir über Chiasamen reden. Bitte, und ich will dich unbedingt erstmal wissen von dir, Kulage. Findet Chiasamen statt bei dir? Hast du das irgendwo in deiner Küche stehen?
Also,
isst du das?
Ich hab das schon mal gemacht.
Superfood.
Ja, Superfood. Ich habe natürlich, als es dann irgendwann durch die Medien geisterte, das neue Superfood, habe ich mir das auch besorgt. Ich habe das mal genommen, weil ich mal gehört habe, es ist für den Darm gut, weil man lässt es so quellen. Ich habe festgestellt, man hat
Darmprobleme.
Darüber möchte ich jetzt nicht reden, das ist was für den Podcast Darmhygiene mit Kuhlage. Nein, ich habe das wirklich mal gemacht, weil ich mal gehört habe, irgendwie der Darm ist auch so wichtig und man soll aufpassen, dass es ihm gut geht und Chiasamen sollen sehr gut sein. Man lässt die quellen und dann isst man sie und dann sind die ein bisschen glibberig und man hat die zwischen den Zähnen hängen. Ehrlich gesagt, mir erschließt sich noch nicht so ganz, warum die gut sind, aber Malte hatte offensichtlich einen Markt erkannt. Was können Chiasamen, was andere Körner nicht können?
Chiasamen haben super viel Kalzium, mehr Eisen als Spinat. Es ist einfach eine wahre Wunderpflanze. Und wie du schon sagst, wenn dein Darm gesund ist, dann bist du als Mensch gesund. Ich habe auch hier 63 Hektar Chia für den lieben Andreas mitgebracht. Und für
darf ich das mal sehen?
Natürlich. Dankeschön.
Darf ich das mal aufmachen?
Klar.
Erklär mir, warum Chiasamen?
Also ich habe vor ein paar Jahren, generell befasst man sich immer damit, wie kann man von diesen großen Weltmärkten wegkommen? Wie kann man so ein bisschen dahin kommen, mehr Wertschöpfung zu bekommen? So habe ich, es ist total anonym, ich produziere Weizen, den lade ich auf den LKW, der LKW fährt irgendwo hin, kippt das ab und es geht irgendwo in die Welt oder vielleicht sogar in die Region. Und da bist du immer ersetzbar mit. Ich wollte was haben, was noch keiner hat. Und so habe ich dann in Göttingen gesessen, habe auf dem Bildschirm so ein bisschen rumgetippt, habe ein bisschen was für die Uni gemacht und dann ploppte so ein Fenster auf, erste Chia-Sorte in Deutschland zugelassen. Und dann drauf geklickt, durchgelesen, dachte ich mir, geil, Chia, ab jetzt in Deutschland zugelassen zum Anbau, will ich. Und dann habe ich so lange die Leitung glühen lassen, bis ich dann endlich Saatgut hatte. Und habe dann gedacht, Mensch, das willst du. Wir hatten leider auch gerade schon den letzten Hektar Mais in der Erde. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir denn? Der ist jetzt auch schon, Pflanzenschutz ist auch drauf, kann man nichts mehr machen. Und dann habe ich gesagt, ich will unbedingt. Und mein Vater war, na, okay. Dann haben wir auf einer Fläche einen Streifen Weizen weggemulcht und das nochmal umgeackert und haben dann da Chia gedrillt. Einfach, ich habe nicht locker gelassen, habe gesagt, das müssen wir machen, das ist die Zukunft.
Das heißt, du hast diesen Weizen geopfert, um das neue Produkt zu testen.
Genau.
Oha.
Lief super, wuchs, war alles, ich liebe Herausforderungen, es war alles, das ist bei einem Weizen, da kann ich dir heute sagen, was machen wir in 20 Tagen oder was mache ich am 10. Januar, übertrieben gesagt, oder 10. März. Bei Chia konnte dir das noch keiner sagen. Da hat man mit den Züchtern gesprochen und die haben gesagt, ja, das wollten wir auch schon fragen. Also ist halt was Neues.
Und du hast halt wirklich neues Terrain betreten, unbekanntes Land. Ist es nicht auch so, dass vielleicht Landwirte um dich herum dann auch sagen, was macht der Messerschmidt da schon wieder?
Also, ich glaube regelmäßig, aber...
Der ist doch verrückt geworden.
Ich habe eine ganz schön dicke Haut entwickelt und komme da sehr gut mit zurecht. Am Ende die Chance, wenn das irgendwo richtig gut wird, damit was zu landen, ist für mich immer größer als die Angst zu sagen, mein Gott, ich stecke da einen Haufen Zeit rein, einen Haufen mentale Ressource und eben auch Geld. Am Ende muss man Geld investieren und irgendwo was riskieren, um was Neues aufzubauen. So war es beim Chia in dem Jahr. Da hat sich dann auch nochmal ein Fernsehsender angekündigt. Mensch, das war so toll. Wir wollen auch zur Ernte kommen. Und dann uns was dazwischen gekommen. Wir können jetzt nicht kommen. Können wir nicht nächste Woche ernten? Und ich dachte, ach ja, könnten wir ja irgendwo. Okay, machen wir. So. Dann kamen auf einmal finstere Wolken, starker Sturm, starker Regen, 70% Ertrag weg. Das ist von dieser Ernte. Die Ernte letztes Jahr, da habe ich dann gedacht, okay, wenn es auf 0,4 Hektar beschissen war, dann machen wir es mal auf 2,4. Gesagt, getan. Erste Ernte ist weggeschwommen von einem Starkregen. Die
Insta-Story habe ich gesehen.
Dann haben wir nochmal neu gesät und dann kam so viel Unkraut in diesem Jahr und es war so trocken. Im ersten Jahr war es größer als ich, also über 2 Meter groß. Zweite Jahr war es noch nicht mal kniehoch, ist im Unkraut untergegangen. Man kam nicht gegen
einen. Wie willst du es haben? Probiert. Also was wäre die perfekte Höhe?
Jetzt gerade ist es so brusthoch, ist okay. Perfekt. Also man hat in jedem Jahr wieder dazugelernt. Und ich kriege auch oft Anrufe, hier bin der und der, komme aus XY, will jetzt auch Chia anbauen oder nächstes Jahr Chia anbauen. Kannst du mir da ein bisschen was zu sagen? Und dann bin ich der Letzte, der sagt, das ist jetzt mein Gefilde, ich verbeiße jetzt alle und will da keinem was von mir erzählen. Das ist totaler Quatsch. Wenn ich am Ende der Beste in meinem Gebiet bin, dann brauche ich mir auch keine Gedanken machen, wenn das andere machen. Und das ist am Ende das, was ich ja, oder was mir eben auch so viel gibt im Bereich Instagram, dass einfach ein Austausch stattfindet.
Ich wollte gerade sagen,
aber ich bekomme auch.
Wenn man sich deine Stories durchliest, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, du gibst ja auch so Hilfe zur Selbsthilfe, du gibst ja deinen Wissen preis, du erzählst ja auch wahnsinnig viel. Machst du das, weil du anderen Landwirten auch erklären willst, hör mal, ich mach das so, probiert mal so. Ist das auch so ein bisschen dein Ansatz?
Es war immer so ein bisschen, oder man kriegt ja dann auch die Frage, ja, wen willst du überhaupt erreichen? Und
15.000 Follower.
Zum Beispiel, aber na, welche Gesellschaftsgruppe oder welche Personengruppe willst du erreichen? Und Maya hat ja vorhin so schön gesagt, das Wort Brücken schlagen. Es war für mich so, für mich stand es nie außer Frage, ob ich Landwirt werde. Und es war immer meine Leidenschaft. Und dann war für mich, okay, ich will das machen. Und ich habe auch nie verstanden, warum Landwirtschaft so negativ angesehen war in der Gesellschaft. Habe ich nie verstanden. Und das war für mich dann irgendwo der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann gesagt habe, ey, wir sind so nachhaltig unterwegs, wir machen so viel für die Umwelt auch, was wir noch nicht mal vergütet bekommen, einfach nur, weil man es für richtig hält. Man gibt sich so viel Mühe und am Ende wird es nur mit Füßen getreten. Und da habe ich mir gedacht, ich will zeigen, wie Landwirtschaft bei uns im Betrieb wirklich funktioniert und habe dann damals, das war im April 18, also vor über 5 Jahren, mit Instagram angefangen.
Natürlich. Wie bist du denn eigentlich auf ihn gekommen? Also weißt du noch den Moment, wo du auf seine Seite gestoßen bist? Und was fasziniert dich dann so an so einer an so einem landwirtschaftlichen Account?
Ist es mir vorgeschlagen worden. Und irgendwie fand ich das spannend. Und wir hatten gerade über Maishäckseln geredet. Und dann wird mir da auf einmal jemand vorgeschlagen, der auf einem Maishäcksle sitzt. Und ich dachte mir, das musst du dir mal angucken. Und dann dachte ich auch immer so, der sieht so gar nicht aus wie so ein typischer Landwirt. Also der ist jung, der ist gut aussehend und der trägt immer diese Hemden. Ist das so ein Markenzeichen von dir oder ein bisschen schon, ne?
Also,
weil ich denke mir so, der kann doch nicht jeden Tag mit einem frischen Hemd auf dem Trecker sitzen und so aussehen wie aus dem Ei gepellt.
Ich glaube, in den letzten 10 Jahren, die Tage kannst du an der Hand abzählen, wo ich keins anhatte. Ja, weiß ich nicht. Gefällt mir einfach.
Bauernbengel, wie kommst du eigentlich auf den Namen?
Das war damals mit meiner damaligen Freundin und ich weiß gar nicht, wer da noch irgendwo bei saß, ob meine Mutter noch. Und dann meinte ich so, ja, spaßeshalber so, ja, oder Bauernengel. Und dann hieß es von allen Seiten so, du bist eher so der Bengel. Und dann Bauernbengel. Ja, warum auch nicht? Machen wir einfach.
Was glaubst du, warum Leute dir folgen? Also
ich bekomme sehr wenig Hate Speak. Mhm. Ich bekomme auch mal Kritik oder so, aber dann unterhalte ich mich mit den Leuten auf fachlicher Ebene. So, und ich unterhalte mich dann eben auch fachlich mit denen. Wenn die irgendwelche ideologischen Gedanken haben, tut es mir leid für die, das ist dann für mich Zeitverschwendung. Ich gehe auch gerne auf eine Ideologie ein, wenn sie.
Hast du gestern Kulage seine Story noch gesehen von den Pferden? Da musste ich so lachen.
Ich glaube nicht, aber ich sehe, dass du auch ab und zu noch mal was mit Pferden machst, weil du ja noch nicht genug zu tun hast, ne?
Richtig, richtig.
Also gestern hat er erzählt, hat er die Pferde gefilmt auf der Weide und da meinte er, nicht bei uns passiert, aber bei uns in der Nachbarschaft, da werden dann die Bauern angerufen, dass man doch jetzt die Pferde reinholen sollte, weil es regnet und weil es kalt wird und man muss denen doch jetzt irgendwie so einen Pferdemantel anziehen, so eine Decke überziehen. Und dann zeigt Malte so seine Pferde, wie so seelenruhig da rumgrasen und es kann so doll plätschern.
Wir wollen die Pferde von der Weide holen und die gucken mich an und sagen, ach nö.
Ist doch schön hier.
Müssen wir jetzt schon nach Hause? So, und das ist halt so dieses, das bringt einen immer zur puren Verzweiflung, wenn man dann wieder hört, dass dann wieder Leute die Polizei angerufen haben oder das Ordnungsamt, weil da standen dann Rinder im Winter auf der Weide. So, oder Schafe. Oder dann eben auch mal irgendwo Pferde, die stehen dann in der Sonne draußen oder.
Das Leute, ist ja das natürliche Habitat, ne? Also es ist ja so verrückt.
Wir wollen Natur, wir wollen die Tiere wieder in ihrem Umfeld und wollen nicht, dass die in Ställen gehalten werden. Und wenn sie dann im natürlichen Umfeld sind, und die haben ja ein Fell, damit sie nicht frieren, und wenn die dann in ihrem natürlichen Umfeld sind, dann sagen wir, ah, die Armtiere.
Ne? Ja, ist Social Media wichtig heutzutage für einen Landwirt?
Es geht ganz klar ohne. Ist auch ein deutlich ruhigeres Leben und ein entspanntes Leben. Aber weiß nicht, ich habe einfach Bock auf was Neues und ich lerne jeden Tag irgendwo neue Leute kennen. Und man unterhält sich über irgendwelche Innovationen, über irgendwelche Sachen. Für mich ist das wahnsinnig wichtig. Man hat auch immer wieder, dass man sich selbst hinterfragt. Und das, finde ich, bringt mich auch persönlich weiter, dass ich immer wieder überlege, okay, wie antwortest du jetzt darauf? Ist das eine berechtigte Kritik? Wie könnte er darüber denken? Was könnte man vielleicht besser machen? Und dadurch, dass man permanent durch Social Media reflektiert wird und immer wieder drüber nachdenkt und sich selbst reflektiert, ist man in so einem ständigen Lernprozess.
Verbesserungsmodus.
Genau, in so einem ständigen Verbesserungsmodus.
Und das hat man ja sonst nicht, wenn man so in seinem, wie gesagt, jetzt wieder Hamsterrad auf dem Hof ist, sondern es tut schon gut, so Wind von außen zu bekommen, finde ich auch. Genau. Und natürlich ist Social Media, falls ich darauf auch noch kurz antworten darf, auch eine Möglichkeit zur Vermarktung. Also gerade wenn du jetzt irgendwie noch was in der Direktvermarktung hast und du willst wirklich Leute noch mehr zu dem Produkt erzählen, du kannst noch mehr über deine Arbeit erzählen, dann schafft das natürlich irgendwie so eine Kundenbindung, wenn man so möchte. Und du hast auch eine politische Einflussnahme, wenn du das denn möchtest, kannst du natürlich auch sagen, hey, pass mal auf, das und das von der Partei tut mir als Landwirt nicht gut, aus diesen und jenen Gründen, einfach nochmal ein bisschen so mehr die Leute abholen und das noch mehr erklären. Und ja, Transparenz, ne? Also das, was wir uns alle irgendwie wünschen, wenn die Tiere jetzt nicht auf der Weide stehen, sondern im Stall, wie sieht es denn eigentlich im Stall aus? Versteckt ihr da irgendwas oder könnt ihr uns auch mit ins Hoftor reinnehmen? Das sind mir so die wichtigsten Dinge. Und vielleicht noch einen letzten Punkt, auch Krisenmanagement. Also wenn jetzt afrikanische Schweinepest ist. Was macht das jetzt, wenn ich Schweinelandwirt bin? Kann ich dazu noch mal ein bisschen mehr was erklären? Müssen die Leute jetzt Angst haben? Kann man das Fleisch trotzdem kaufen? Also so ein bisschen aus der eigenen Branche die Geschichten zu erzählen, finde ich ganz wichtig.
Ich hätte jetzt noch mal eine Frage an euch beide. Und zwar, ihr macht ja gar keine Viehzucht mehr. Ihr habt ja gar keine Tiere, habt damit nichts mehr am Hut. War das bei dir schon immer so, Malte, bei euch auf dem Hof?
Bei uns ist das Vieh weggegangen nach dem Unfall meines Vaters.
Ja.
Und das ist dann irgendwo alles weggegangen. Was wir immer noch haben, sind die Hühner. Und mein Opa hat dann angefangen mit der Pferdezucht, Sportpferdezucht. Jetzt am Wochenende kommt endlich mein Schäfer, der dann seine Schafe auf meine Zwischenfrüchte treibt, um den Boden noch weiter zu optimieren, um Bodenfruchtbarkeit anzukurbeln, Humus aufzubauen. da freue ich mich schon riesig drauf.
Wo kommt denn der Schäfer dann her? Also wie passiert sowas?
Ich habe mich da seit Jahren mit befasst, war immer auch ganz kurz davor zu sagen, ich hole mir doch eine Rinderherde, aber ich weiß nicht, wann ich das noch machen soll. So, und dann habe ich einfach mal bei eBay inseriert und jemanden gefunden, der sich darauf gemeldet hat. Und dann haben wir uns ein paar Mal zusammengesetzt und habe ihm meine Philosophie erklärt, habe ihm erklärt, was will ich, wo will ich hin, wie möchte ich das Ganze haben. Ich möchte zum Beispiel meine Gerste, wenn ich im Frühjahr aus dem, jetzt kommt er erstmal auf die Zwischenfrüchte, wenn die irgendwann weg sind, geht's aufs Grünland, kann er das abfressen. Und Schafe bringen unheimlich viel Bodenfruchtbarkeit. Und dann, wenn es losgeht im Frühjahr, dann fliegen die Schafe einmal über die Gerste rüber, beißen so ein bisschen
cool, like, so heavy
auf der fliegen. Gerste, ja. Fressen die so ganz leicht, treten die an, stimulieren die ja, und bringen der so einen Wachstumsreiz und sagen der so, jetzt volle Pulle. Das schafft man allein durch dieses Schafe rübertreiben. Und das will ich dann eben auch noch im ganzen Getreide machen. Dann einmal im Grünland und dann geht der wahrscheinlich wieder in Naturschutzflächen. Und dann würde ich mich riesig freuen, wenn der dann im Herbst wiederkommen würde und wieder meine Zwischenfrüchte abfrisst. Denn ein guter Freund von mir, da haben wir das einmal überprüft, der hat eben auch Schafe, die haben Zwischenfrüchte abgefressen, hat das Schaf abgebissen und am nächsten Tag war schon wieder so viel nachgewachsen. Das war unbeschreiblich. Und dann hat man mal eine Pflanze genommen und dann hat man gesehen, hier hat das Schaf gerade abgebissen. Nimmt ein anderes Blatt, schneidet das mit der Schere ab, markiert beide, das vom Schaf abgebissen ist, am nächsten Tag wieder 2 Zentimeter nachgewachsen, das mit der Schere abgeschnittene, nichts passiert. Das heißt,
ist ja magisch.
Die Pflanze kann den Speichel vom Tier tatsächlich erkennen und wird dann eben animiert, noch mehr zu wachsen. Und dadurch schaffen wir es, unsere Böden in der Fruchtbarkeit aufzubauen.
Jetzt erkennst du mal die Detailverliebtheit von Landwirten, also auf welche Details es da ankommt.
Und da
also.
Kommt es nicht auf den letzten Euro an. Manchmal verbrennt man auch Geld in der Ideologie, aber es ist um nochmal auf die Hörerfrage zurückzukommen, es beruhigt einen am Ende. Oder es macht einen glücklich, es macht einen stolz. Und ich
welche
könnte
Hörerfrage
nicht,
meinst du gerade?
Mit der Work-Life-Balance.
Ach so, ja.
Ich könnte nicht am Tag 10, 12, 14, manchmal 16 Stunden arbeiten, wenn ich für eine Sache arbeiten würde, für die ich nicht brenne. Und wenn ich das mit dem Schäfer mache und das bringt, und ich weiß ganz genau, das bringt mir jetzt, in den nächsten 2 Jahren kostet mich das vielleicht noch ein bisschen Geld. Aber das mache ich gerne, weil ich immer 30 Grad nach oben und nach vorne gucke. So, es kann auch mal nach unten gehen, das sieht man dann nämlich gar nicht. Du siehst nämlich, da vorne ist ein Ziel und da will ich hin. Und mit den Chiasamen wird es auch das große Ziel geben und ich weiß, die Sache wird mal erfolgreich. Das mit dem Schäfer, das wird mich auch mal voranbringen. Das kostet einen jetzt erstmal Ressourcen und Kraft. Aber ich weiß, dass es sich lohnen wird.
Kannst du noch einmal, weil Kulaga hält gerade schon wieder die Chiasamen in der Hand, aus deiner Perspektive uns einen Rezeptetipp geben, weil Kulaga hat da jetzt gerade nicht so viele.
Ich wollte gerade sagen, was mache ich denn jetzt damit?
Was natürlich sehr, sehr gesund ist, ist, wenn du Porridge machst.
Mhm. Und da macht man das so ein bisschen rüber?
Kannst du eben mit ins Porridge machen. Was ich tatsächlich manchmal mache, ich muss ja auch manchmal auf meine Figur achten, dann.
Ach, come on, du siehst
damit
gut
die Hemden
aus.
Auch noch passen, ein Glas Wasser, dann rührst du da eben Chiasamen ein, lässt sie quillen, du bist dann am Ende gesättigt, der Körper nimmt aus den Chiasamen die ganzen Inhaltsstoffe auf und ja, im Brot mag ich es auch sehr gerne, ich backe Stimmt. auch, wenn ich Zeit habe, sehr gerne mal. Und dann die Chiasamen ins Boden einarbeiten. Oder ein guter Freund von mir aus der Region, der baut Quinoa an und der hat mir mal seinen Quinoa-Salat mit meinem Chia präsentiert und der war unglaublich lecker.
Also haben wir hier ein paar Inspirationen mitgegeben.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht nur ein Landwirtschaftspodcast, das ist ein Ernährungspodcast, das ist ein Koch- und Back-Podcast, das ist ein Wellness-Podcast, ein Darmgesundheitspodcast. Was noch? Vielen, vielen Dank, Malte, für deinen Besuch. Man könnte dir stundenlang zuhören. Ja. Und was ich ganz besonders toll finde, ist, dass du wirklich so diesen Optimismus ausstrahlst und Positive. Das finde ich ganz toll.
Ich finde es auch richtig toll. Ich war sehr schwer begeistert.
Ich bedanke mich auch.
Ja, Danke dir, alles Gute für dich und deine Chiasamen.
Wir schlittern weiter in unsere Abschlussrubrik. Vielleicht können wir ein bisschen so Background dazu erzählen oder Insights dazu. Es ist jetzt die erste Folge in der zweiten Staffel und wir haben natürlich überlegt, wollen wir irgendwas anders machen. Und dann habt ihr an dieser Rubrik gerüttelt, mit ihr meinte ich den NDR, und habe gesagt, wollen wir die drin lassen, wollen wir die vielleicht rausnehmen? Und ich habe daran festgehalten, deswegen versuche ich jetzt immer, dich mit ganz spannenden Dingen hier am Ende in der Rubrik zu überzeugen.
Ja.
Und zwar ist das ja die Rubrik, in der ich dich versuche zu überraschen, mit hoffentlich etwas, was du noch nicht gehört hast. Mhm. Ich wollte mit dir heute über Entengrütze reden. Was weißt du dazu?
Entenflott?
Entengrütze.
Bei meinem Onkel auf dem Hof hieß das früher, glaube ich, Entenflott. Das ist dieses grüne Zeug, was auf dem Teich wächst, ne?
Ja.
Ja. Und ich weiß, mein Onkel ist damals mit einem Boot über den Teich und hat das Zeug mit so einer Art Kescher abgefischt. Er hat es den Enten zum Futtern gegeben. Die haben das dann gegessen.
Mhm. Dann hat er damals was gemacht, woran man heute noch ganz viel rumtüftelt. Denn bisher besteht das Tierfutter größtenteils aus Sojabohnen, die aus dem Ausland kommen, größtenteils aus Südamerika. Und die Grütze, die Entengrütze, wird auch oftmals kleine Wasserlinse genannt. Und an der probiert man jetzt so rumzuprobieren, wie man die gut lagern kann, weil man herausgefunden hat, dass es echt sehr proteinreich ist und sehr, sehr ähnliche Struktur hat wie Soja. Und wir versuchen jetzt mit Entengrütze herauszufinden, ob man ein bisschen Soja dadurch ersetzen kann.
Faszinierend, ach was.
Ach, Dankeschön, freut mich. Ich hoffe, ich kämpfe weiterhin für diese Rubrik, aber wir haben noch eine weitere ergänzt.
Ja, ich habe hier noch so ein kleines Ding hier.
Das ist jetzt das Neue hier.
Ich habe jetzt mir immer auf Empfehlung unserer Hörerinnen und Hörer etwas überlegt, und zwar geht es um Bauernweisheiten. Also wir sind immer wieder gefragt worden, habt ihr nicht Bauernweisheiten, wollt ihr nicht mal Bauernweisheiten erklären? Und ich habe Bauernweisheiten gegoogelt. Und werde jetzt eine Bauernweisheit vortragen. Und du wirst mir sagen, ob es diese Bauernweisheit gibt oder nicht.
Aber du hast ja schon verraten, wenn du sagst, du hast sie gegoogelt, dann hast du ja einfach eingegeben Bauernweisheit. Mhm. Und jetzt hast du eine für mich und ich werde sagen, die gibt's, weil die hast du im Netz gefunden. Aber okay, probier's.
Ist der Winter feucht und grau, friert im Sommer auch die Sau.
Das klingt nach Gulag, das hast du ja ausgedacht. Du hast dein Lügengesicht. Ich erkenne Lügengesichter bei Männern.
Ja,
das hast du dir ausgedacht.
Die habe ich mir ausgedacht. Aber das nächste Mal verspreche ich, bringe ich vielleicht eine mit, die stimmt. Ja, okay, vielen, vielen Dank bis hierhin. Wenn ihr Ideen habt zu diesem Podcast, wenn ihr sagt, Mensch, was war das wieder heute für ein Gelaber, macht das doch mal anders, dann schreibt uns gerne. Oder wenn ihr sagt, das war richtig toll heute, eine E-Mail an 63hektar@ndr.de, wenn euch irgendetwas auf der Seele brennt, was ihr unbedingt mal geklärt haben wollt.
So.
Und wenn er euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da und einen kleinen Kommentar und ein Like, egal wo es ihr hört, über die NDR-Seite oder über die ARD-Audiothek. Und erzählt bitte allen euren Freunden und Freundinnen davon.
So machen wir das. Ja? So wünschen wir uns das. Musst du jetzt noch irgendwie wie immer auch noch mal einen anderen Podcast hier erwähnen?
Ja, das mache ich ganz genau jetzt. Ich habe eine ganz großartige Podcast-Empfehlung für euch. Alles Möhre oder was, so heißt dieser Podcast. Und da geht's auch im weitesten Sinne um Essen. Ralf und Martina bauen seit März ja jede Menge Gemüse an und berichten darüber in ihrem Garten-Podcast. Alles Möhre oder was, alle 2 Wochen in der ARD-Audiothek. Hört da mal rein. Ja, also dann viel Spaß beim Hören auch von diesem Podcast. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
So machen wir das. Ich freue mich drauf.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.